Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wer von Klöstern redet, der muss im Moment vor allem übers Sterben reden. Denn eine Epoche geht zu Ende, die Zeit der großen katholischen Ordensklöster. Mitte der 1960er Jahre gab es noch über 90.000 Ordensfrauen in Deutschland, heute sind es noch rund 15.000 und fast 90% von ihnen sind jenseits der 65. Und bei den Männern sieht es noch düsterer aus. Bundesweit gibt es gerade mal noch 4.000 Ordensbrüder. Eine Konsequenz? Man braucht immer weniger Klöster. Bloß, was machen mit einem Kloster, das man gar nicht mehr braucht? Auch wenn sich mittlerweile alles zu Geld machen lässt, was vier Wände und ein Dach hat, Klöster sind da nochmal eine ganz andere Kategorie. Deswegen gibt es mittlerweile Makler, die sich speziell um diese schwer zu verkaufenden Immobilien kümmern. Michael Hollenbach stellt einen solchen Klostermakler und ein paar seiner Fälle vor.
70 Kilometer südlich von München liegt am Kochelsee das Kloster Schlehdorf. Die barocke Stiftskirche mit ihrer weißen Front und den beiden Zwiebeltürmen ist weithin sichtbar. Daneben erstreckt sich auf dem Hügel das imposante Kloster. Es ist das Wahrzeichen der Region. Nun steht das 1200 Jahre alte Gebäude weitgehend leer. Vor 7 Jahren haben die Ordensschwestern der Missionsdominikanerinnen eine Bestandsaufnahme gemacht. Das Problem?
Dass wir uns einfach mit dieser Tatsache konfrontiert sehen, dass keine jungen Frauen zu uns eintreten. Und das bedeutet eben, dass wir wohl eine aussterbende Kongregation sind.
Francesca Hannen ist die Provinzoberin der Missionsdominikanerinnen. Vor 50 Jahren lebten noch rund 100 Schwestern in dem Kloster. Vor einem Jahr waren es dann noch rund 35 Nonnen, fast alle jenseits der 70. Sie haben das alte Klostergebäude mittlerweile verlassen. 5 gingen in ein Altenheim, 30 in neue Wohnungen.
Also wir haben festgestellt, es ist sinnvoll, dass wir aus diesem Kloster ausziehen und etwas Neues, Kleineres bauen, wo unsere Schwestern gut alt sein können. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir eine aussterbende Gemeinschaft sind und dass wir auch so bauen, dass diese Gebäude dann später von anderen Personen genutzt werden können.
Nun leben die Schwestern am Fuß des Hügels und blicken zu ihrer ehemaligen Wirkungsstätte hinauf. Schwester Veronika Hornung lässt die Situation vor einem Jahr Revue passieren.
Ja, es ist sicher ein Trauerprozess und ein Abschiedsprozess. Je näher das Datum des Umzugs gekommen ist, war es für die Schwestern auch umso schwerer. Das, also für manche ist es ja schwer. Andererseits dann auch die Erleichterung, eine bestimmte Belastung ist jetzt zu Ende. Also für viele, die mit Rollator unterwegs sind von unseren Schwestern, ist es wesentlich einfacher jetzt.
Mittlerweile fühlen sich alle wohl in den modernen Apartments und in der neuen, lichtdurchfluteten Kapelle. Aber noch ist nicht endgültig geklärt, wie die Nachnutzung des alten Klosters aussehen wird.
Für uns ist es auch wichtig, dass wir jemanden finden, der diesem alten Kloster auch Sinn geben kann. Also wir wollen jetzt da keinen Immobilienmakler, der Luxuswohnungen entstehen lässt.
Mithilfe des Klostermaklers Ralf Olbrück stieß man auf die Vogeno, eine Münchner Wohnungsgenossenschaft. Statt an Luxus-Apartments denkt man dort eher an ein Wohnen und Arbeiten auf Zeit für kreative Mitglieder der Genossenschaft. Von Coworking und Co-Living ist die Rede. Doch wie die Wohnungsgenossenschaft, die insgesamt rund 200 Räume nutzen will, ist noch nicht so klar. Und als Schnäppchen ist das Kloster nicht zu haben, denn die Schwestern brauchen das Geld für die Kredite ihrer neu gebauten Häuser und als Alterssicherung. Seit mehr als 25 Jahren betreut der Kölner Ralf Olbrück Ordensgemeinschaften bei deren Geldanlagen und immer öfter auch beim Verkauf der Klöster.
Die Wünsche, die die Ordensgemeinschaften haben, wenn sie sich von Klöstern trennen, die unterscheiden sich nicht großartig. Jeder möchte eigentlich eine karitative Nachfolge als erstes haben. Jeder möchte, dass es einen würdigen Nachfolger gibt.
Doch der Verkauf eines Klosters gestaltet sich meist etwas schwierig.
Es dauert halt eben nur seine Zeit. Es ist halt kein Einfamilienhaus, was ich verkaufen kann, sondern es ist ein sehr kompliziertes Gebäude.
Ein Objekt, das unter Denkmalschutz steht, mit einfachen Zimmern, einer alten Kirche und bis zu 250.000 Quadratmeter großen Grundstücken, das ist kein Selbstläufer. Aber Ralf Olbrück lobt die Missionsdominikanerinnen von Schlehdorf, da sie sich schon früh mit dem Ende ihrer Gemeinschaft auseinandergesetzt haben.
Manche Orden haben einfach zu lange gewartet mit solchen Veränderungsprozessen. Und dann wird es natürlich schwierig, weil dann eben die Zeitschiene immer schmaler wird.
So wie im Fall des nördlich des Tegernsees gelegenen oberbayerischen Klosters Reutberg. Hier war das Ende des 400 Jahre alten Konvents eigentlich schon beschlossene Sache. Nur noch zwei Schwestern vom regulativen dritten Orden des heiligen Franziskus lebten im Kloster. Als apostolische Kommissarin wurde die Klarissenkapuzinerin Benedikta Tschuck eingesetzt. Und obwohl das Erzbistum München den Konvent schließen wollte, entschied sich die Ordenskongregation des Vatikans, dem Kloster Reutberg noch eine Chance zu geben.
Ich werte es so, dass Gott dieses Kloster, diesen Ort hier sehr lieb gewonnen hat. Es kommt hinzu, dass die verbliebenen Schwestern mit einer ganz, ganz großen Treue und Beharrlichkeit ihr Leben hier fortgesetzt haben und einfach alle ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Und wie wir in Bayern sagen, da ließ sich Gott nicht lumpen.
Meint Schwester Benedikta. Ein möglicher Grund für den Beistand aus Rom: Für den Erhalt des Konventes fanden regelmäßig Lichterprozessionen und Bürgerversammlungen statt. Und es wurden 12.000 Unterschriften gesammelt. In den regionalen Medien war vom Wunder von Reutberg zu lesen. Schwester Benedikta sieht das ganz ähnlich.
Menschlich war das nicht wirklich zu erwarten. Wir haben es alle gehofft. Aber wie sich die Dinge so im Hintergrund gefädelt haben, also würde ich schon sagen, dass es eher einem Wunder zuzuordnen ist.
Klostermakler Ralf Olbrück sieht das etwas anders. Für ihn ist die Entscheidung Roms, das Kloster mit drei Schwestern weiterführen zu dürfen, eher die Verlängerung des Sterbeprozesses.
Man hat deutlich zu spät angefangen von der Gemeinschaft her. Es hat keinen Sinn zu warten, bis dass man die kirchliche Mindestgröße von drei Personen erreicht hat, um dann einen solch wichtigen Standort zu entwickeln, dass man es eben auch kirchlich in der Zukunft weiter nutzen kann.
Und die Perspektiven des Klosters?
Also wir vertrauen weiterhin stark auf Gott,
versichert die apostolische Kommissarin Benedikta Tschuck. Rückendeckung bekommen die Schwestern vom Verein Freunde des Klosters Reutberg, dessen Sprecher Gerald Ohlbaum schwärmt von dem geistlich-touristischen Angebot.
Kloster Reutberg auf dem Hügel besteht aus dem Kloster selber mit der Klosterkirche, dann dem kulinarischen Zentrum, Klosterbräustübel, ist sehr, sehr frequentiert. Ja, und dann diese einmalige Aussicht von diesem Hügel. Man sieht die ganze Alpenkette, das ist also herrlich.
Das Kloster als Touristenmagnet. Das sieht beim Ursulinenkloster St. Angela in Osnabrück ganz anders aus. Hier hat man sich schon vor 15 Jahren dem nahenden Ende gestellt, berichtet Schwester Ignatia Landwehr.
Wir wollten auch ganz bewusst diesen Schritt auf das Ende zutun. Da waren wir sehr gut in Übereinstimmung.
Oberin Uta Brockschmidt ist eigentlich Franziskanerin. Sie kam von außerhalb, um den Prozess in der damals zerstrittenen Gemeinschaft zu moderieren und zu steuern. Im Laufe der Jahre haben sich die Schwestern von immer mehr Aufgaben zurückgezogen.
Das Refektorium abgegeben, da kam eine Tagespflege rein. Wir haben die obere Etage für Studentinnen, über 30 Studentinnen, die hier leben. Ein Bereich für indische Schwester, für einen indischen Konvent mit Kapelle auch oben. Wir haben in unserem Waschhaus einen Künstler, der hier sein Atelier hatte und der hier gestalten kann. Was haben wir noch im Haus?
Zum Beispiel eine 11-köpfige syrische Flüchtlingsfamilie, die im Gartenhaus wohnt. Das Ziel der Schwestern, auch wenn die Ursulinen immer weniger werden, soll im Kloster nicht das Licht ausgehen.
Das ist nämlich so, dass in jedem Bereich hier im Kloster Laien sind, die sofort einspringen, wenn wir nicht können. Wir haben in keinem Bereich mehr eine verantwortliche Schwester. Wenn wir sterben, geht's weiter.
Uta Brockschmidt ist glücklich, dass auch das geistliche Leben hinter den Klostermauern fortgesetzt wird.
Und es war wichtig, die indischen Schwestern hier im Konvent zu haben. Das sind junge Leute, damit der Heiland warm gehalten wird, wenn wir mal nicht mehr können und die da reinwachsen. Das ist ideal.
In den 1980er Jahren waren mehr als 120 Schwestern im Osnabrücker Kloster. Heute sind es nur noch 13 Ursulinen.
Die Schwestern sind zwischen 77 und 101. Ende 80 ist der Durchschnitt.
Kann bei dem Altersdurchschnitt der Nonnen, die auch als Bräute Gottes bezeichnet werden, überhaupt noch klösterliches Leben stattfinden?
Da müssen wir lachen. Das ist
wir haben ganz festes klösterliches Leben. Wir haben noch eine feste Tagesstruktur. Wir beten noch das ganze Stundengebet. Wir haben jeden Tag Eucharistiefeier. Wir haben jeden Tag Anbetung. Die Struktur ist ganz toll und geht noch.
Die Osnabrücker Ursulinen können absehen, wann die letzte von ihnen das Zeitliche segnen wird. Und auch bei den Missionsdominikanerinnen im bayerischen Kloster Schlehdorf ist das Ende des Ordens in Sicht. Dennoch ist Schwester Veronika Hornung nicht resigniert.
Ich glaube, es geht eine bestimmte Form von Klosterkultur zu Ende, ja. Große Gebäude mit großen Gemeinschaften geht sicher zu Ende. Aber Ordensleben hat sich ja im Laufe der 2000 Jahre immer verändert. Und von daher denke ich, dass auch Ordensleben in Zukunft wird es geben, aber wahrscheinlich in einer ganz anderen Form.
Und die Osnabrücker Oberin Uta Brockschmidt versichert mit einem Augenzwinkern.
Der liebe Gott hört nicht auf zu wecken und zu locken. Da wird er schon für aufpassen, dass er noch seine Bräute findet.